Ja, euch einen wunderschönen guten Morgen. Über der Predigt habe ich als Titel stehen, kann ich da auch was von haben? Meine Schwiegermutter ist seit 25 Jahren aufgrund eines Schlaganfalls linksseitig gelähmt. Aber abgesehen vom allerersten Jahr, da war sie bei uns, konnte sich wieder so weit aufrappeln, dass sie die letzten 23 Jahre wieder in ihrer Wohnung leben konnte. 63 Jahre in der gleichen Wohnung. Die ganzen Jahre hat meine Frau sie mindestens einmal jede Woche besucht und für alles Notwendige gesorgt. Seit Weihnachten ist meine Schwiegermutter aber nun als Pflegefall bei uns. In den Monaten davor kam es dann mehrfach vor, dass sie sich von meiner Frau mit den Worten verabschiedete, lass die kleine Wäsche ruhig liegen, die lege ich dann selbst zusammen. Und wenn meine Frau dann in der nächsten Woche wiederkam, war so manches davon doch nicht erledigt. Und meine Schwiegermutter entschuldigte sich mit den Worten, hat nicht geklappt. Ich hatte Besuch. Du hattest Besuch? Wer war denn da? Na, der kleine Schweinehund. Der war wieder mal da und der kommt in letzter Zeit immer häufiger. Und dann steht er immer unangemeldet im Zimmer. Und ich finde, er ist ein ziemlich viel beschäftigter Gast, der kleine Schweinehund, oder? Haben Sie ihn zu Hause auch schon mal gesehen? Ja, hat etwa jeder seinen eigenen kleinen Schweinehund? Dabei hätte ich sehr viel lieber und sehr viel häufiger jemand ganz anderen bei mir zu Gast, den Heiligen Geist. Und wenn er dann wirklich mal da ist, möchte ich gerne sagen, bleib. Aber da hat mein Hund auch schon nie drauf gehört. Höchstens mal so die nächsten 400 Meter. So weit konnte ich mich entfernen, aber dann war Schluss. Kann ich den Heiligen Geist überhaupt irgendwie dazu zu bewegen, zu kommen und dann zu bleiben? Und was soll ich sagen? Gerade jetzt, wo ich diese Predigt schreiben wollte und den Heiligen Geist sprechen lassen wollte, da ist es so, als wollte er zu mir sagen, da sage ich jetzt nichts zu. Wo ich normalerweise ab Montag mich mit dem Thema für den nächsten Sonntag beschäftige und mich dann freitags abends an den PC setze, nochmal bete und dann sagt meine Frau oft, ich höre dann nebenan nur noch die Tastatur. Er schreibt schneller als ich. Aber diese Woche war das so, als wollte der Heilige Geist mich auf den Arm nehmen. So als wolle er sagen, na, was fällt dir jetzt ein? So ganz ohne mich. Habe ich ihn überhaupt, diesen Heiligen Geist? Wenigstens ein bisschen davon. Vor nicht genau 2000 Jahren, genau 50 Tage nach Jesu Auferstehung, kam dieses Ereignis über die Jünger, das wir heute als Pfingstfest kennen. Ganz wie Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, es vorausgesagt hat, laut Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Geschah am ersten Pfingsten. Es hieß damals nur noch nicht so. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wenn wir dieses Brausen wenigstens mal hören würden, dann könnten wir vielleicht, ist er jetzt da? Kriegt er auch was von? Nun, als bescheidener und demütiger Christ, der wir ja alle sein sollten, oder, denken wir natürlich als erstes, das galt nur für die Jünger. Denn denen wurde dieses Jahr von Jesus vorausgesagt. Sie, nur sie erhielten den Heiligen Geist. Aber wer oder was ist das überhaupt? Zunächst einmal, es heißt auf gar keinen Fall was. Es heißt wer. Denn es heißt er, der Heilige Geist. Er, der Geist Gottes des Vaters und damit auch der Geist Jesu Christi. Das lässt mich jetzt mal kurz abschweifen zu dieser Diskussion, warum kann Gott nicht auch sie sein? Ganz einfach. Ich glaube an Jesus Christus und Jesus Christus spricht immer nur vom Vater. Aber das ist was anderes. Und er, der Geist, ist nicht Pfingsten zum ersten Mal auf die Erde gekommen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So steht es im ersten Buch Mose, erste Kapitel, Verse 1 und 2. Und ich bin mir sicher, er, der Geist, hat die Erde auch nie wieder verlassen. Auch wenn etwas anderes manchmal behauptet wird, genauso wie Gott diese Erde niemals verlassen hat. Denn da, wo der Geist ist, da ist Gott ganz persönlich. Der Geist, der Heilige Geist, ist untrennbar von Gott und er ist untrennbar von Jesus. Was ist aber denn nun das Besondere an diesem damaligen Pfingsterlebnis? Ich hatte ja schon behauptet, der Heilige Geist ist auf der Erde von Anbeginn der Schöpfung. Und er hat auch im Alten Testament immer wieder mal Kontakt aufgenommen zu einzelnen Menschen. Nun aber, so heißt es in der Apostelgeschichte 2, die Versen 3 und 4, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Sie setzten sich auf jeden einzelnen der Jünger, und sie predigten in anderen Sprachen. Man hört heute öfter aus charismatischen Gemeinden, dass die in Zungen reden. Hat das schon mal jemand gehört? Das ist etwas ganz anderes als Russisch oder Italienisch, Lateinisch, wer auch immer das noch gelernt hat. Altgriechisch, das kann man alles als Sprache erkennen. Zungenreden, sagt man, man sollte nur in Zungen sprechen, wenn da auch jemand ist, der es auslegen kann. Weil für jemand, der es nicht kann, kommt in Zungenreden nur Spanisch vor. Das meine ich nicht. Sie redeten in den bekannten Sprachen der damaligen Zeit. Und zwar so, dass unbeteiligte Umstehende sie verstanden, weil sie dem Griechen Griechisch sprachen und dem Römer Latein und welche Sprachen auch immer dort vertreten waren. Ich habe versucht, in meinem Leben mehrere Sprachen zu erlernen, weil ich gerne, wenn ich irgendwo in der Fremde Urlaub mache, mich mit den dortigen Menschen zumindest so weit in ihrer Sprache unterhalten möchte, dass ich guten Tag sagen kann. Dass ich mein Brot in Französisch oder Spanisch oder Italienisch, Russisch einkaufen kann. Die Jünger damals aber, sie haben diese Sprachen nicht erlernt. Sie sprachen einfach von jetzt auf gleich Griechisch, Lateinisch oder was auch immer. Die Sprachbarrieren von Babel waren plötzlich nicht mehr existent. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass ihr in eine ganz andere Gemeinde kommt, zum Beispiel im Urlaub, und euch dann plötzlich wie unter Geschwistern fühlt. Ihr kennt die Menschen nicht. Ihr kommt in einen wildfremden Gemeindesaal und ihr fühlt euch plötzlich herzlich willkommen und dazugehörig. Ich habe das schon oft erlebt. In Bremen, Hamburg, Kassel, Zürich, Dänemark, Schweden. Aber ganz gleich wo, ich fühlte mich sofort von den Geschwistern dort verstanden. Gut, in Bremen und Hamburg ist das nicht ganz so schwierig, Zürich auch nicht, aber ich spreche zum Beispiel kein Dänisch und kein Schwedisch. Aber irgendwie scheint da immer irgendwer im Stillen übersetzt zu haben. Und ganz besonders war es einmal so in Moskau 2013. Da war ich mehrere Tage dort nach einem längeren Aufenthalt an der Wolga und ich war an dem Sonntag in einem großen Evangeliumshaus in den Gottesdienst der Gemeinde eingeladen worden, wo ich jetzt zu Gast war. Man hat mir genau erklärt, welche Etage, welcher Saal. Und ich bin dann dahin. In der Erwartung, dass dann nachher auch durch die Tür die Menschen kommen, die ich kannte. Und ich kannte immer weniger. Da hing auch die Uhr. Es war schon 10 Minuten über der Zeit. Es hätte eigentlich schon anfangen müssen. Und ich hatte immer noch keinen von den Gesichtern gesehen, die ich kennen würde. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, also jetzt eine Viertelstunde zu spät, musste nicht mehr durch einen der 12 Flure laufen, weil du hast dich mit Sicherheit vertan. Da musst du jetzt nicht mehr suchen. Wie ich erfahren habe, dieses Evangeliumshaus hat 12 Etagen, auf jeder Etage mindestens 4 Säle unterschiedlicher Größe, in denen gleichzeitig Gottesdienst gefeiert wird, von morgens 6 bis abends 22 Uhr. Da muss ich nicht mehr suchen. Ich war im falschen Saal zur falschen Zeit, aber am richtigen Ort. Weil plötzlich kommt ein wildfremder Mensch auf mich zu, spricht mich auf Russisch an, und ich konnte ihm zumindest auf Russisch erklären, dass mein Russisch nicht gut genug ist, um mit ihm jetzt eine Unterhaltung zu führen, warum ich hier bin. Dann sprach er mich auf Englisch an und dann habe ich ihm erklärt, woher ich komme, warum ich hier in Russland bin, warum ich jetzt hier in Moskau bin. Und dann ging er wieder. Und ich habe 1,5 Stunden Gottesdienst erlebt, in einer Sprache, die ich nicht kannte. Ich war in einem koreanischen Gottesdienst gelandet. Koreanisch kommt mir noch mehr als Spanisch vor. Aber was ich erkannt habe, war, dass diese Menschen ganz viel zwischendurch in Zungen geredet haben. Und ganz am Schluss hat mich der koreanische Pastor aufgerufen, nach vorne zu kommen. Und ich bin nach vorne gegangen und dann sagt er mir auf Englisch so, und diese ganze Gemeinde, die ungefähr 300 Menschen, die jetzt hier sind, die mich nicht kennen, werden jetzt aufstehen und gemeinsam für mich beten. Und es standen über 300 Menschen auf und beteten in Zungen. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe körperlich gespürt, dass dort eine Kraft am Werke war, die uns alle zusammengeführt hat. Koreaner und Deutsch in Moskau in einem Gottesdienst. Da ist jemand, der wirkt um uns Menschen, wenn wir Kinder Gottes sind, zu einer Familie zusammenzustellen. Was war damals anders? Jesus Christus hat nicht nur die Jünger verändert, er hat die ganze Welt verändert, so wie niemand vor ihm und wie nichts und niemand mehr nach ihm. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16, ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei bis in Ewigkeit. Und dies galt nicht nur den Jüngern, denn wir lernen es, wenn wir die Briefe von Paulus und Petrus aufmerksam lesen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin getauft. Genau so auf seinen Namen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Brief an die Korinther. Ein berühmtes Kindergebet lautet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Aber wenn wir sagen, ich habe Jesus in meinem Herzen, das sagen wir doch oft, ne? Kann ich ihn, Jesus, dann dort wohnen lassen, den Heiligen Geist aber nicht? Würde ich damit Jesus nicht geistlos erscheinen lassen? Das ist genau der Punkt. Glaube ich an Jesus Christus, daran, dass er Gottes Sohn ist, gezeugt und nicht erdacht? Denn dann wäre auch nur ein anderer mein Freund Harvey. Glaube ich, dass er am Kreuz gestorben ist, für mich, und wieder auferstanden von den Toten? Glaube ich seinen Worten, den Worten Jesu, wenn er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich werde vorausgehen, um sie für euch zu bereiten? Glaube ich ihm, Jesus, wenn er sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Für mich sind Petrus und Paulus die Evangelien, glaubhafte Zeugen für sein Handeln und Wirken. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Kann ich auch was davon haben? War meine Anfangsfrage. Hab ich den Heiligen Geist wenigstens etwas davon? Ich bin mir ganz sicher, die Antwort ist ja. Obwohl ich ihm viel zu oft anscheinend den Mund verbiete. Oder ihn sonst irgendwie bekümmere, weil er auch oft schweigt, wenn ich doch eigentlich was hören möchte. Vielleicht schweigt er aber auch, weil ich wieder einmal nicht in der Lage bin oder in der Stimmung, richtig hinzuhören. Aber wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, weil ich ihn als meinen wahren und einzigen Herrn anerkenne, dann habe ich auch den Heiligen Geist. Dann habe ich auch jetzt schon das ewige Leben. Zum Glück bleibt es nicht so, wie es jetzt ist, dieses Leben. Es wird sich einiges fundamental ändern. Es wird keinen Krieg und keinen Hass und keinen Streit, keine Krankheit mehr geben. Aber bis es soweit ist, lassen wir uns doch ein auf diesen Heiligen Geist und sein Wirken und seine Kraft. Er ist es, der uns die göttlichen Gaben schenkt. Jedem so, wie er sie einsetzen möchte. Dem einen schenkt er die Gabe der Prophetie, dem anderen schenkt er die Gabe der Heilung. Die habe ich mir schon oft gewünscht, wenn ich einen kranken Menschen vor mir sehe, besonders wenn er mir ans Herz gewachsen ist, dass ich sage: Herr, gib mir doch die Kraft, wenigstens bei ihm einmal meine Hände auf den Kopf zu legen und er ist gesund oder sie. Ich habe die Gabe nicht. Ich habe die Gabe der Musik. Da freue ich mich unglaublich drüber. Ich hoffe, ich habe auch die Gabe der Verkündigung, weil das mache ich so gerne. Andere Menschen haben die Gabe der Gastfreundschaft. Die hatte ich früher überhaupt nicht. Solange ich Jesus nicht in meinem Herzen hatte, kam es vor, dass Freundinnen meiner Frau angerufen haben: Ist der Armin zu Hause? Ja, dann komme ich nicht. Weil ich so abweisend sein konnte. Ich staune über die Gastfreundschaft, die ich im Laufe der Zeit durch Jesus, durch seinen Geist erlernt habe. Es gibt noch so viel mehr göttliche Gaben. Und jedem Einzelnen wird der Heilige Geist sagen: Das ist deine besondere Gabe. Das ist deine besondere Gabe. Das ist deine besondere Gabe. Komm, lass uns diese Gabe einsetzen. Ich zeig dir wie. Und ich gebe dir die Kraft dazu. Er wird niemals sagen: So, da hasse, jetzt guck, wie du damit klarkommst. Wir müssen den Heiligen Geist nur lassen. Es ist nicht die Frage, ob wir ihn überhaupt verdient haben. Es ist die Frage, ob wir ihn wirklich wollen. Wie hieß es bei Lukas 11, Vers 13? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Heiligen, dem Himmel, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? hatte ja zu Anfang mal gesagt, so von der Stelle, wo ich sagte, da hat er, glaube ich, zu mir gesagt, na, was machst du jetzt so ohne mich? Ich glaube, er hat mir doch ein bisschen geholfen, oder? Denn was wäre ich ohne ihn? Ich habe noch ein Gebet rausgesucht, das ihn so wunderschön beschreibt. Du Geist der Stärke, bewirke, dass mir Boden unter meine Füße wächst. Du Geist der Freiheit, befreie mich, damit ich lerne, dem Frieden und der Gerechtigkeit aller zu dienen. Du Geist des Rates, verlocke mich, damit ich das Abenteuer mit Gott wage. Du Geist der Wissenschaft, lenke mein Denken, dass ich die Schöpfung und die Geschöpfe leidenschaftlich achte. Du Geist des Gebetes, bete in mir, damit Gott sich in mir aussprechen kann. Du Geist der Liebe Gottes, behüte mich, damit ich leben kann in und aus Hoffnung für immer. Mit neuer Begeisterung will ich aufbrechen und mich einsetzen für das Kommen deiner neuen Welt. Und jetzt möchte ich euch noch ein Lied vorsingen. Das ist eine ältere Komposition von mir, mit der ich viele Jahre bei meiner Frau furchtbar angeeckt bin, weil sie sagte, das kannst du doch nicht singen. Das kannst du doch nicht behaupten. Das kannst du nicht fragen. Wer tröstet Gott in seiner Einsamkeit? Gott ist doch nicht einsam. Und dann sage ich ihr immer wieder, ich stelle mir nur vor, dass Jesus gesagt hat, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe vor, sie zu bereiten. Und wenn ich dann sehe, dass Gott alle Menschen einlädt und dann schaue, wie viele Menschen wirklich diese Einladung annehmen, müssen da nicht unglaublich viele Wohnungen einsam und leer stehen? Und ich habe so viel über meinen Gott in der Bibel gelesen, dass ich weiß, er kann zornig sein. Er kann unglaublich lieben, dann kann er auch traurig sein und enttäuscht.
Wer tröstet Gott in seiner Einsamkeit? Wen interessiert schon, wie's ihm geht? Wer fragt danach, ob er lacht oder weint? Ob er uns Menschen noch versteht? Er schuf die Welt vor so langer Zeit. Ob er's nicht heute längst bereut? Oder hat er längst schon was anderes, was besser ihn zerstreut? Wer tröstet Gott in seiner Einsamkeit? Wer versucht denn schon, ihn zu verstehen? Wir haben so viel, aber doch niemals Zeit, ganz einfach mal nach ihm zu sehen. Tröstet du doch Gott in seiner Einsamkeit, geh mal zu ihm hin, dem alten Mann. Du wirst gestehen, dazu braucht es nicht viel Zeit, nur ein paar Minuten dann und wann. Er schuf die Welt vor so langer Zeit und er ließ es sicher gern geschehen. Sei ehrlich, sag ihm doch die Wahrheit, was Besseres hast du nie gesehen. Dann tröstest du ihn in der Einsamkeit, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Wenn du ihm nur etwas schenkst von deiner Zeit, wirst du verstehen, wie er dich liebt.